MDR Kultur. Glaubenssachen.
Kirchgang im Sommer. Was Touristen in alten Sakralbauten suchen und erleben. Eine Sendung von Johann Hinrich Clausen.
Es gibt viele gute Gründe, im Sommer eine Kirche zu betreten. Zum Beispiel der Klimawandel. Im vergangenen Jahr hatten einige Gemeinden während der Hitzeperioden ihre Tore aufgemacht, um Menschen einen Moment der Abkühlung und Entspannung anzubieten. Einmal habe ich diese Einladung angenommen. Ich war den ganzen Tag in Berlin unterwegs gewesen und hatte am Nachmittag in Langwitz zwischen zwei Terminen eine Stunde zu überbrücken. Ansprechende Cafés konnte ich leider nicht entdecken. Langsam wurde mir die hohe Temperatur zu viel. Da sah ich eine dieser neugotischen Berliner Kirchen. Das Portal war weit geöffnet. Ich trat ein. Eine Kirchenhüterin bot mir Wasser an. Ich trank und setzte mich in den dunklen, kühlen Raum. Es dauerte, bis ich mich an das andere Licht, die tiefen Farben, die angenehme Raumtemperatur, die erfreuliche Stille gewöhnt hatte. Der Versuchung, mein Handy herauszuholen, widerstand ich tapfer und machte tatsächlich eine Pause. Eine Weile saß ich nur da, schaute mich um, nahm den Raum und meinen Körper darin wahr, spürte, wie ich mich beruhigte und entspannte. Als ich endlich richtig angekommen und da war, nickte ich ein und schlief ein paar Minuten. Nichts geht über einen kleinen Kirchenschlaf. Dann musste ich wieder los. Ich stand auf, bedankte mich, hinterließ eine Spende und ging wieder meiner Arbeit nach. Wie viele Menschen bisher schon eine solche kirchliche Abkühlungsgastfreundschaft in ihrem sommerlichen Alltag genossen haben, kann ich nicht sagen. Allgemein bekannt aber ist, dass eine sehr große Anzahl von Touristen Kirchen besucht. Auch hierfür gibt es gute Gründe. Bei vielen Menschen gehört es schlicht zu ihrem touristischen Programm, die Kirchengebäude ihrer Urlaubsorte aufzusuchen. In großen oder kleinen Städten, mehr noch in Dörfern, besetzen Sakralbauten einen zentralen Punkt. Unweigerlich kommt man bei seinen Erkundungen an ihnen vorbei. Viel mehr als dies früher der Fall war, sind sie heutzutage geöffnet und laden Touristen und Flaneure zu einem kurzen Besuch ein. Das war besonders für evangelische Kirchengemeinden mit einer erheblichen Umstellung verbunden. Denn nach klassisch-reformatorischem Verständnis sind Kirchen keine heiligen Räume, sondern lediglich Versammlungsstätten christlicher Gemeinde. Zum Gottesdienst wurden sie auf- und gleich danach wieder zugesperrt. Dass Menschen ohne Anlass eine evangelische Kirche aufsuchen möchten, einfach so, ohne an einem Ritus teilzunehmen oder eine Predigt zu hören, war ursprünglich nicht vorgesehen. Es bedurfte einer neuen Sensibilität für die touristischen, kulturellen und zumeist unausgesprochen religiösen Bedürfnisse der Mitmenschen und einer theologischen Öffnung, die es ermöglichten, dass heute so viele Kirchen auch am Samstag und unter der Woche gastfreundlich ihre Türen nicht verschlossen halten. Inzwischen hat sich daraus ein eigenes kirchliches Arbeitsfeld entwickelt. Kirchengemeinden ist dieser Service viel wert. In Dorfkirchen sind es zumeist Ehrenamtliche, die diesen Dienst leisten. Nicht selten übernehmen dies auch Fördervereine. Nur deshalb können Kirchen geöffnet sein und geschützt bleiben. Zudem ist der Eintritt in deutschen Kirchen, im Unterschied zu vielen Nachbarländern, in den allermeisten Fällen immer noch gratis. Nicht zuletzt dank der Kirchensteuer. Da es eben keineswegs selbstverständlich ist, dass man vielerorts einfach so hereinspazieren kann, dürfen Touristen durchaus ein bisschen dankbar dafür sein, besonders gegenüber den ehrenamtlichen Kirchenhütern. Ein Gewinn für die kirchliche Arbeit besteht darin, dass besonders in den beliebten Urlaubsorten die offenen Kirchen Teil einer engen Kooperation mit den Kommunen und lokalen Tourismusakteuren sind. Davon haben beide Seiten Vorteile. Ein Urlaubsort wird durch kirchliche Angebote aufgewertet, eine Kirchengemeinde bekommt von ihrer Kommune Unterstützung bei Finanzen und Werbung. Mehr noch, sie wird auch in touristischem Sinn als wichtiger Partner im Gemeinwesen anerkannt. Daran haben auch die übergeordneten kirchlichen Ebenen, die Kirchenkreise und Landeskirchen, ein Interesse. Deshalb verfügen nicht wenige von ihnen über eigene Tourismusbeauftragte, die die jeweiligen Akteure zusammenführen und die Kirchengemeinden bei dieser Arbeit unterstützen. Denn der touristische Service, den zum Beispiel Kirchengemeinden an der Ost- oder Nordseeküste anbieten, ist ein Dienst an der gesamten Kirche und darüber hinaus an der ganzen Gesellschaft. Denn die Besucher werden ja nicht nach ihrer Kirchenmitgliedschaft gefragt. So pflegen die Tourismusbeauftragten der Landeskirchen Websites, die auf besonders reizvolle Ausflugsziele, Klöster oder Bibelgärten hinweisen oder zu aktuellen Veranstaltungen, Konzerten oder Ausstellungen einladen. Sie verknüpfen einzelne Kirchen zu Pilgerrouten oder Radtouren und machen auf die Angebote der Kur- und Urlauberseelsorge aufmerksam.
Offene Kirchen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur.
So Morten Kauke, Tourismusbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Norddeutschland. Ganz ohne missionarische Bedrängung schaffe der Kirchenbesuch im Urlaub eine Gelegenheit, sich des eigenen Glaubens bewusst zu werden.
Zu Hause stapeln sich die Rechnungen, das Kind schreit oder der Nachbar hämmert. Da kommt man schwer zur Ruhe, um etwas zu verarbeiten. Eine offene Kirche ist eine Möglichkeit, diesem Gewusel kurz zu entfliehen, um Gott nah zu sein. Das Gleiche erlebt man vielleicht im Urlaub. Aber nicht jeder kann sich in den nächsten Flieger setzen, um den Alltag hinter sich zu lassen. Die Kirche aber ist nah. Wir bieten eine Einladung, die Kirche und ihre Botschaft neu zu entdecken.
So steht der sommerliche Kirchenbesuch auch für einen anderen Tourismus. Er kostet wenig Geld, verursacht keinen Krach, nimmt niemandem etwas weg und verbraucht fast keine Ressourcen. Er führt nicht in eine Ferne, in der man vielleicht gar nichts zu suchen hat oder als Tourist sogar Schaden anrichtet. Vielmehr führt er zu den Wurzeln zurück, von denen nicht wenige gar nicht mehr genau wissen, dass sie die eigenen sind, und leitet zwanglos dazu an, sich im Urlaub etwas klarer über das zu werden, was einen geprägt hat und vielleicht immer noch leitet. Wer eine Kirche besucht, begegnet zunächst der Geschichte einer Stadt oder eines Dorfes. Denn jede Kirche ist, noch unabhängig von ihrer religiösen Bedeutung, ein Gedenkort. An ihr lassen sich politische Entwicklungen ablesen. Sie zeugen von Katastrophen oder Kriegen. Ihre Bauweise und Innenausstattung beweisen die kulturellen Kräfte einer Region. Nicht selten sind sie die ästhetisch wichtigsten Gebäude der Umgebung. Wer sich mit ihrer Geschichte und ihrer Kunst beschäftigt, findet einen reizvollen Zugang auch zu ihrem christlichen Sinn. Das allerdings hat Voraussetzungen. Alte Bauwerke, ihre traditionelle Struktur, ihre Innenausstattung, die Bilder, die sie beherbergen, muss man lesen können. Das ist nicht zuletzt eine Sache des Wissens. Der evangelische Theologe Horst Gorski hat es in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Kunst und Kirche so ausgedrückt.
Dass mir Kirchenräume etwas sagen, setzt ein weit gefächertes Wissen voraus. Das beginnt mit so einem elementaren Umstand wie dem, dass ich wissen muss, dass das Kreuz für die christliche Religion zentral ist und warum das so ist. Es geht weiter mit der Kenntnis biblischer Geschichten, ohne die unverständlich bleibt, was auf dem Altar, auf Bildern, in den bunten Fenstern zu sehen ist. Und es reicht bis in kunstgeschichtliche Details, welche Bedeutung etwa eine weiße Lilie zu Füßen der Maria hat. Aber auch kirchengeschichtliche Kenntnisse werden benötigt. Noch gibt es viele Menschen, die mit diesem Wissen groß geworden sind. Aber in dem Maße, in dem die Verbreitung dieses Wissens schwindet, gewinnt die Einsicht, dass jedes Verstehen ein Wissen braucht, an Brisanz. Geht dieses zurück, fehlt es bei manchen Menschen ganz, verliert ein Kirchengebäude seine theologische Symbolik, jedenfalls im öffentlichen Raum.
Ohne grundsätzliche Kenntnisse christlicher Traditionen bleiben Kirchen Fremdräume, bei denen man buchstäblich nicht zu sagen weiß, wo vorn oder hinten ist, was sie bedeuten sollen und einen angehen könnten, was man in ihnen tun und wie man sich hier verhalten sollte. Deshalb gibt es eine Fülle von Initiativen, um den gelegentlichen Kirchenbesuchern Seh- und Lesehilfen anzubieten. Plakate, Flyer, Broschüren, manchmal sogar QR-Codes und Apps. Schöner ist es natürlich, wenn Menschen, die sich einem Kirchenbau zugehörig fühlen, in der Lage sind, aus deren Geschichte zu erzählen, sowie deren Architektur und Kunstausstattung zu erklären. Deshalb bilden die Tourismusbeauftragten jedes Jahr von neuem ehrenamtliche Kirchenhüter und Kirchenführer aus, damit augenöffnende Gespräche möglich werden. Alles wirkliche Leben sei Begegnung, hat der jüdische Philosoph Martin Buber gesagt. Das gilt auch für den touristischen Besuch einer Kirche. Wo Begegnungen mit dem Wissensschatz einer Kirche und denen, die diesen hüten, stattfindet, lassen sich Kirchen als Sinnorte erfahren. Noch einmal Horst Gorski.
Was Kirchen zu theologisch bedeutsamen Orten macht, ist nicht ein heiliges Wesen, das ihnen inhärent wäre, sondern unsere Beziehung zu ihnen. Wir bauen Beziehungen zu Räumen auf, zu unseren Wohn- und Schlafräumen, zu Büros, Konzertsälen und in besonderer Weise auch zu Kirchen. Ihre Bauweise konzentriert den Blick und die Gedanken. Typisch für viele Kirchenbauten ist, dass sie im Bereich des Bodens dunkel sind, wenige und nur kleine Fenster haben, aber nach oben, in Richtung Gewölbe, der Raum durch große Fenster oder Lichtleisten erhellt wird. So entsteht der Eindruck eines zum Himmel offenen Raumes. Zur Zentrierung der Gedanken trägt die Ausrichtung auf einen Altar, ein Kreuz, ein Fenster im Altarraum bei. Das hilft vielen Menschen, zur Ruhe zu kommen, andächtig zu werden, angesichts der Höhe ein Gefühl der Erhabenheit zu bekommen. Es stellen sich Erinnerungen an frühere Gottesdienste ein, an Trauungen, Taufen, Beerdigungen, Weihnachts- und Ostergottesdienste, bewegende Konzerte. Wenn man sagt, Kirchen seien Orte, wo Himmel und Erde sich berühren, drückt das die für viele Menschen tiefe Erfahrung aus, dass sie in einer Kirche Gottes Nähe gespürt haben. Auch wenn Gott uns überall nah ist, stellt sich diese Erfahrung jedoch nicht überall mit gleicher Häufigkeit ein. Es ist die Aufgabe von Kirchenräumen, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Herzen für Gott zu öffnen und Menschen und Gott zueinander zu führen.
Um einen Kirchraum als Sinnort zu erfahren, braucht es aber nicht nur Kultur- und christentumsgeschichtliches Wissen. Noch wichtiger ist eine bestimmte innere Haltung. Worin diese besteht, hat die US-amerikanische Philosophin Mary Townsend kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres in der New York Times zu erklären versucht.
Am liebsten suche ich mir eine leere Kirche und setze mich hin. Da ich eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern bin, ist es nicht schwer zu verstehen, warum ich ein wenig Ruhe und Frieden suche. Aber es steckt mehr dahinter. Und es ist nicht immer leicht zu erklären. Ich bin auf der Suche nach einer bestimmten Art von Stille. Ich bringe keine Meinungen mit, nichts Sicheres, nur mich. Und ich gehe mit einem Versprechen an mich selbst. In dem Moment, in dem es sich falsch anfühlt, bin ich wieder weg. Nichts verdirbt die Wirkung dieser Unternehmung so sehr wie die Suche nach einer bestimmten Erfahrung oder das absichtliche Beten. Es ist ein seltsames Spiel des Suchens und Sitzens in der Kirche, das ich spiele. Ich suche, indem ich nicht suche. In der Hoffnung, etwas zu erhaschen, das schräg von der Seite kommt, im Krebsgang oder gar nicht. Allein in der Kirche finde ich Luft und eine Stille, die wie keine andere ist. An einem ruhigen Platz im hinteren Teil der Kirche muss ich niemandem etwas erklären. Weder über meinen Job, noch über meine Familie, noch über meine Pläne. Ich kann mir einen Moment Zeit nehmen, um gar nichts zu tun. Es ist die Zwecklosigkeit dieser Stille. Das Zurückstellen fast aller anderen Aufgaben, die ich zu erledigen habe, die meine Anspannung mildert. Vor 2 Jahren, in den Tagen kurz vor Weihnachten, hatte ich zu kämpfen. Das Leben war schwer. Es fühlte sich an, als hätte ich das letzte bisschen Geduld von allen, die ich kannte, aufgebraucht. Selbst das Gebet fühlte sich wie eine Transaktion an. Und Transaktionen waren genau das, womit ich für immer fertig werden wollte. Also ging ich jeden Tag, an dem es mir möglich war, zu der Kirche, die mir am nächsten war. Einige der Menschen, die mich bemerkten, waren freundlich. Ich hatte Angst, zum Problem von jemandem zu werden. Ich hätte um Hilfe bitten können, aber ich tat es nicht. Es gab eine ganz bestimmte Glasscheibe, neben der ich saß und versuchte an gar nichts zu denken. Ein bestimmter Lichtstrahl fing das Fenster an seiner schmucklosesten Stelle ein. Ein klarer Fleck aus Glas. Die Kirche fühlte sich an wie ein Segelschiff, das mich in den unendlichen Raum trug.
Es klingt wie eine komplizierte Meditation, ist aber im Grunde etwas ganz Einfaches. Wer eine Kirche wirklich erleben möchte, sollte die Alltagswelt hinter sich lassen und aus der Zerstreuung in die Besinnung gehen. Dafür muss man eine innere Schwelle überschreiten, eine Abwesenheit von äußeren Reizen aushalten, sich lösen von den Anforderungen anderer und von eigenen Wünschen. Nichts ist so schwer und doch so schön, als einfach da zu sein. Gegenwärtig in diesem jetzigen Moment. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist, nichts zu tun. Menschen aus anderen Kulturen mag das leichter fallen als uns, die wir dazu erzogen werden, ständig etwas zu leisten oder zu konsumieren. Doch viel zu oft verlieren wir uns dabei selbst aus dem Blick, die Wahrnehmung unseres Körpers, den Kontakt zur eigenen Seele. Deshalb ist jeder noch so beiläufige Kirchenbesuch eine kostbare Gelegenheit, zumindest für einen Augenblick zu sich selbst zu kommen und die Kirche als einen seelischen Freiraum zu erfahren. Wenn einem das gelingt, es gelingt nicht jedes Mal, dann kann man Überraschungen erleben. So erzählte mir vor kurzem eine Frau, die beruflich viel mit dem Auto unterwegs war, von einem Kunden zum anderen, wie sie sich irgendwann angewöhnt hatte, wenn möglich, immer anzuhalten und eine Kirche am Wegesrand zu besichtigen. Einmal war sie in Bayern unterwegs und kam an einer kleinen, alten, bescheidenen Kirche vorbei. Diese hatte nichts von der überwältigenden Goldpracht sonstiger süddeutscher Sakralbauten. Das fand sie gerade schön. Sie ging allein im kargen Raum umher, bis sie vor einer hölzernen Christusfigur stand. Alt war sie, an vielen Stellen beschädigt. Doch seltsam, dieser Christus schien seine Augen geöffnet zu haben und geradewegs sie anzuschauen. Das habe sie mitten ins Herz getroffen. Zum Schluss noch ein verwegener Vorschlag. Man darf als Tourist nicht nur in eine Kirche gehen, wenn gerade nichts darin geschieht. Im Gegenteil, jede Gemeinde freut sich, wenn man auch zu ihren Gottesdiensten kommt. Einheimische und Gäste können sich so noch einmal anders begegnen als im touristischen Betrieb. Außerdem ist es interessant zu erleben, wie die Menschen an dem Ort, den man gerade bereist, ihren Gottesdienst feiern. Was ihnen auf der Seele liegt, wofür sie beten, welche Lieder sie singen. Nicht selten ist man selbst in einer größeren Bereitschaft, sich auf die Atmosphäre und die Inhalte, die Lesung und Predigt einzulassen. Ein Gottesdienst im Urlaub muss keine spektakuläre Veranstaltung, kein singuläres Event sein. Seine Sinnhaftigkeit und Schönheit können ganz schlicht und bescheiden daherkommen. Davon zeugt das für mich beglückendste, rührendste und zugleich heiterste Gedicht, das je über einen Gottesdienst geschrieben wurde. Es stammt von dem Schleswig-Holsteiner Dichter Detlef von Lilienkron, ist etwa 100 Jahre alt und heißt Dorfkirche im Sommer.
Schläfrig singt der Küster vor, schläfrig singt auch die Gemeinde. Auf der Kanzel der Pastor betet still für seine Feinde. Dann die Predigt, wunderbar, eine Predigt ohnegleichen. Die Baronin weint sogar im Gestühl dem Wappenreichen. Amen, Segen, Türen weit, Orgelton und letzter Psalter. Durch die Sommerherrlichkeit schwirren Schwalben, flattern Falter.
Kirchgang im Sommer. Was Touristen in alten Sakralbauten suchen und erleben. Sie hörten eine Sendung von Johann Hinrich Clausen. Es sprachen Volker Harnisch, Peter Bieringer und Sonja Beiswenger. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen über Stolz, Ehre und Würde vom gehobenen und gesenkten Haupt.
NDR Kultur.